darf die Ordnungsmäßigkeit der Ladung, die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit feststellen. Und wir kommen zu Punkt 5, Aktuelle Stunde. Gesundheit schützen, Hitzevorsorge für Osnabrück. Ist angemeldet worden von der Gruppe. Frau Jakobsen, gebe ich als erstes das Wort.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Große Hitze, aber auch Starkregen, wie gerade in der letzten Woche noch in Niedersachsen, das sind zu einem Riesenproblem auch in Deutschland geworden. Für jede und jeden ist jetzt der Klimawandel spürbar. Lebensqualität und Gesundheit der Menschen leiden zunehmend unter den Belastungen durch extreme Hitze. Sie macht Älteren und chronisch Kranken zu schaffen. Verwirrtheit, Stürze, Schlaganfälle, Herzinfarkte können Folgen sein. Gefährdet aber sind auch Säuglinge und Kleinkinder, Menschen mit Behinderungen, im Freien arbeitende Menschen und Obdachlose. Und Hitze tötet Menschen. Es gibt einen systematischen Zusammenhang zwischen Hitze und einer erhöhten Sterberate, die sogenannte Übersterblichkeit, die auf Hitze zurückzuführen ist. Allein im vergangenen Jahr forderte die Hitze in Deutschland 4.500 Menschenleben, im Jahre 2021 sogar 8.700. Dieses Problem ist in den Köpfen vieler Menschen noch immer nicht präsent, sehr geehrte Damen und Herren. Unser Land beginnt sich jetzt erst vorzubereiten. Sensibilisierung, Aufklärung und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger sind nun als zentrale Aufgabe erkannt. Das Thema ist jetzt sehr stark in den Medien derzeit. Der Deutsche Städtetag hat ein Papier herausgebracht. Die Ärztekammern stellen Forderungen auf und unser Gesundheitsminister lässt einen nationalen Hitzeaktionsplan erstellen nach französischem Vorbild. Und auch wir in Osnabrück haben das Thema gesundheitlicher Hitzeschutz letzte Woche auf die Tagesordnung des Sozial- und Gesundheitsausschusses geholt. Ich danke an dieser Stelle unserer Sozialverwaltung, die sich schon auf den Weg gemacht hat, fachbereichsübergreifend tätig geworden ist und Maßnahmen vorgestellt hat, die geplant oder sogar bereits umgesetzt sind. Wir haben also Informationen zu den Hitzegefahren auf dem Internetportal unserer Stadt. Dort gibt es kühle Tipps für heiße Tage, Aufklärung über die gesundheitlichen Auswirkungen von Hitze und eine Info über die städtische Initiative Refill mit einer Karte aller Stationen. Refill-Stationen sind Cafés, Läden und öffentliche Einrichtungen in der Stadt, wo mitgebrachte Trinkflaschen kostenlos aufgefüllt werden können. Trinkwasserbrunnen werden an geeigneten Plätzen installiert. Und auch die Bereitstellung kühler Räume sollte zu den Maßnahmen gehören. Hier allerdings können sich Institutionen, Einrichtungen und auch Kirchen sehr gut einbringen. Über unsere Träger und Verbände werden Menschen in vulnerablen Situationen besonders in den Blick genommen. So können auf diese Weise auch wohnungslose und suchtkranke Menschen erreicht werden. Und aus dem Ausschuss kam die Anregung, die Werbetafeln im öffentlichen Raum in akuten Situationen zu nutzen, um Verhaltenstipps zu kommunizieren. Denn so befand der Ausschuss, am wichtigsten ist die öffentliche Kommunikation auch gerade mit Älteren, die weder eine Tageszeitung lesen, noch Zugang zum Internet haben. Denn die größte Herausforderung besteht darin, die Einsamen und die Alten überhaupt zu erreichen. Diejenigen, die allein in einer ungedämmten Wohnung leben, nicht mobil sind, vielleicht mitten in der Stadt ihren Wohnort haben und der Hitze am stärksten ausgesetzt sind. Und die auf der anderen Seite kaum Kontakte haben und schon gar nicht über die sozialen Medien erreichbar sind. Diese sind besonders gefährdet. Daher plant die Verwaltung eine Social-Media-Kampagne, um Kümmerer zu erreichen, nämlich Angehörige und Nachbarn von Menschen, die eines besonderen Schutzes bedürfen. Das Thema Hitzeschutz führt uns wieder zu einer der zentralen sozialpolitischen Fragen des Zusammenlebens in unserer Stadt. Was können wir angesichts der neuen Gefährdungen, dem Problem der wachsenden Anzahl von Ein-Personen-Haushalten, der Anonymität, der Einsamkeit entgegensetzen? Oder ganz grundsätzlich, wie kann ein anderes Zusammenleben in den Nachbarschaften dazu beitragen, dass Menschen besser vor den Folgen der Hitze geschützt werden. Wir müssen uns perspektivisch ganz neu aufstellen. Nicht nur des Hitzeschutzes wegen, aber auch seinetwegen brauchen wir in Zukunft eine veränderte Kultur des Miteinanders und der gegenseitigen Unterstützung. Menschen aller Altersgruppen und Kulturen müssen stärker in Kontakt miteinander kommen, um den Risiken des Alters besser Frau oder Herr zu werden. Die von uns immer wieder geforderte Quartiersarbeit bietet dafür exzellente Ansätze und Ideen. Diese soziale Quartiersarbeit in der Stadt muss vorankommen. Denn das wird dazu beitragen, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen, sich auch in Krisenzeiten eine wechselseitige Unterstützung sind. Und dieses, meine Damen und Herren, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sollten wir gemeinsam voranbringen. Und jetzt hoffe ich, dass wir Menschen und die Natur diesen Sommer gut und schön genießen können und von extremer Hitze verschont bleiben.
Schönen Dank, Frau Jakobsen. Dann kommt Frau Hamburger aus Reis, bitte. Danach habe ich Frau Kämmerling.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, werte Frau Pötter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die letzten Jahre haben es gezeigt. Längst sind wir in der Klimakrise angekommen. Die Sommer werden trockener, wie man es sonst nur aus dem Süden kennt. Die Temperaturen steigen bis an die 35-Grad-Marke und an manchen Tagen sogar darüber hinaus. Aber was machen wir? Weiter so wie bisher? Oder sollten wir uns nicht ein Beispiel an den südlichen Ländern wie Spanien, Portugal oder Italien nehmen? Dort käme niemand auf den Gedanken, in der Mittagszeit bei brütender Hitze einkaufen zu gehen. Wir sollten uns der mediterranen Lebensweise annähern, dem Tag bei Hitze eine andere Struktur geben und nach Möglichkeiten arbeiten verlagern. So schön wie die Sonnentage sind, muss man die Sonne zu bestimmten Zeiten meiden, um die Gesundheit nicht zu gefährden. Zutreffend ist der Lehrsatz von Paracelsus auch beim Genießen der Sonnenstrahlen. Alle Dinge sind Gift. Allein die Dosis macht's, dass ein Ding kein Gift sei. Die Zunahme an Hautkrebs ist leider Tatsache. Besondere Fürsorge gilt in diesen Sommertagen unseren älteren Mitbürgern und chronisch kranken Menschen. Mehr aufeinander Acht geben, als wir es sonst schon tun. Schwindelherz- und Kreislaufprobleme bis zur Verwirrtheit können Symptome einer Exsikkose und Dehydration sein. Empfehlungen zu geben, ausreichend zu trinken oder anzuraten, Trinkprotokolle zu führen, sind insbesondere für Menschen, die an einer Herzinsuffizienz leiden, besonders wichtig, damit weder eine Exsikkose noch eine Überwässerung eintreten kann. Welch große Rolle unsere Umgebung in der Stadt bei Hitzeperioden spielt, ist enorm. Beschattete, kühle, grüne Außenanlagen mit Sitzmöglichkeiten sowie gut temperierte öffentliche Räume, in denen man verweilen kann, gehören dazu wie ausreichende öffentliche Trinkbrunnen. Frau Jakobsen hat sie schon erwähnt. All das gibt es im Süden. Wenn wir den Platzcharakter vor dem Landgericht im Verlaufe dieses Abends noch hervorheben und hoffentlich beschließen mit einer großen Mehrheit, gehört meines Erachtens nach auch ein an dem Raum angemessener Trinkbrunnen dazu. In der Arbeitswelt muss man sicher auch über Maßnahmen für die Menschen, die draußen arbeiten, nachdenken. Bei 35 Grad auf dem Dach oder an der Teermaschine ist sicherlich alles andere als gesund. Wünschenswert, meine Damen und Herren, ist, dass wir umdenken und weiter an den Klimazielen arbeiten. Wir müssen aber mit den Gegebenheiten umgehen, die wir haben, und ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt. Die Menschen, die in den Krankenhäusern und Einrichtungen sind, sind gut versorgt. Das Personal ist sensibilisiert für die Problematik und beugt prophylaktisch vor. Unser Augenmerk muss denen gelten, die nicht betreut sind und alleine leben. Aufeinander Acht geben, in Zeiten der Hitze besonders. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Das war eine Punktlandung. Frau Kämmerling, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erstmal vielen Dank für die Beantragung der Aktuellen Stunde. Ich will jetzt noch mal vielleicht ein bisschen vom Gesundheitlichen weg auf das Thema Stadtentwicklung. Frau Dos-Reis hat einige Punkte schon angesprochen. Und Es ist eben so, dass wir in Osnabrück ja keinen Mangel an Beschlüssen haben, sondern wir haben schon 2017 ein Klimaanpassungskonzept beschlossen, das uns umfangreiche Maßnahmen auch vorgibt, die wir hier in Osnabrück umsetzen sollen. Und es ist so, dass wir eigentlich eher ein Umsetzungsproblem haben als ein Beschlussproblem. Die CDU hatte schon vor Jahren auch einen Antrag im Rat gestellt, Trinkwasserbrunnen in der Stadt zu schaffen. Wir bekommen jetzt gerade erst mal einen einzigen am Lädenhof hin. Und deswegen ist es gut, dass jetzt auch eben aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich da noch mal die Aufforderung kommt, mehr Trinkwasserspender und Brunnen zu schaffen. Zu den Maßnahmen, die wir ja in Osnabrück eigentlich auch schon beschlossen haben, ist, dass wir darauf achten, in der Stadtentwicklung Wege und Plätze zu verschatten, sei es durch Bäume, sei es aber auch durch innovative Lösungen, wie zum Beispiel Sonnensegel. Das Thema Entsiegelung ist wichtig, um auch Kühle in die Innenstadt zu bringen. Das Thema Gebäudesanierung, eben auch Dämmung, hält ja nicht nur Wärme drin, sondern auch Hitze raus draußen. Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, eben einfach alles, was Kühle in die Stadt bringt und tatsächlich auch hier und da der Einbau von Klimaanlagen. Auch das hat Frau Doss-Reiß gerade gesagt. Wir haben das, soweit wir können, als Kommune bisher ja auch gut unterstützt, zum Beispiel durch das Förderprogramm Grün statt Grau. Allerdings, und das muss man auch sagen, seit 2019 sind 154 Dächer begrünt worden, 6 Fassaden und 10 Entsiegelungen. Bei einer Stadt mit fast 170.000 Einwohnern ist das eben auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also da kann und muss auch noch mehr gehen. Die vielen Beschlüsse, die wir zum Klimaschutz, aber auch zur Klimaanpassung in den letzten Jahren getroffen haben, ich glaube ganz aktuell oder der letzte war dann nochmal der größere Einwohnerantrag Osnabrück klimaneutral, nützen uns ja nichts, wenn wir bei der Umsetzung nicht erheblich schneller werden. Und deswegen gilt es eben auch, alle Fördertöpfe, die Bund und Land so zu bieten haben, anzuzapfen. Dafür gibt es eine zentrale Stelle in der Verwaltung, weil nur aus eigenen Finanzmitteln kann die Kommune das nicht schaffen. Wir brauchen mehr grüne Infrastruktur, wir brauchen mehr Wasser in der Stadt, wir brauchen mehr Schatten und eben mehr Begrünung der Gebäude, und zwar auch und vor allem der eigenen, der städtischen. Wir müssen unsere Bürgerinnen und Bürger unterstützen, wenn sie entsprechende Maßnahmen planen. Und wichtig vor allem ist eben auch, dass wir die Akzeptanz der Menschen für den Klimaschutz und auch für die Klimaanpassung behalten. Wenn man es nicht gut macht, das konnte man in den letzten Wochen auf Bundesebene beobachten, dann sind die Menschen eben auch nachher gegen den Klimaschutz aufgebracht. Und das kann nicht das Ziel sein. Deswegen ist mein Appell für diese Stadt, lassen Sie uns die Menschen gemeinsam motivieren für den Klimaschutz. Und wir sollten als Stadt dort mit gutem Beispiel vorangehen. Vielen Dank.
Frau Lambert-Hotchen, dann Herr Dr. Thiele.
Vielen Dank, Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Ratsmitglieder. Heißer und die 36 Grad Celsius sind auch bei uns in der Stadt keine Seltenheit mehr. Wir spüren den Klimawandel und gerade Hitze ist eine große Belastung für Mensch und Natur. In Zukunft werden Extremtemperaturen und Hitzewellen weiter zunehmen. Städte sind im Vergleich zum Umland aufgrund ihrer dichten Bebauung, des hohen Versiegelungsgrads und wenig Grün besonders von hohen Temperaturen betroffen. Hitzewellen beeinträchtigen spürbar die Lebensqualität in unseren Städten. Noch wichtiger aber ist, dass Hitze ein ernstes Gesundheitsrisiko für vulnerable Gruppen wie Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere, Ältere sowie chronisch kranke Menschen, Menschen, die im Freien körperlich arbeiten und Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben oder wohnungslos sind, darstellen. Hitze kann krank machen und sie auch töten. Extreme Hitze kann zu verschiedenen Arten von Notfällen führen, von Kreislaufproblemen, Hitzeerschöpfung oder Hitzeschlag, aber auch die Herzinfarkte erhöhen sich bei extremer Hitze. Bei starker Sonnenstrahlung besteht außerdem die Gefahr von Sonnenstich, Sonnenbrand und Sonnenallergie. Deshalb müssen besonders betroffene Gruppen besser geschützt werden. Maßnahmen in Einrichtungen der Pflege, Krankenhäuser sowie Schulen und Kitas sind besonders wichtig. Die Verwaltung hat bereits erkannt, dass Hitzevorsorge und Hitzeschutz zentrale Aufgaben sind. Letzte Woche haben wir, das hatte meine Kollegin Frau Jakobsen schon gesagt, das im Gesundheits- und Sozialausschuss diskutiert und verschiedene Anregungen an die Verwaltung gegeben. Denn es gibt vielfältige Maßnahmen, die die Stadt ergreifen kann. Trinkbrunnen können aufgestellt werden, Bäume gepflanzt und Freiluftschneisen freigehalten werden. Kühle Orte können eingerichtet werden, Schattenplätze suchen und dort Bänke aufstellen und die Bürger informieren, wie man hitzebedingt Notfälle erkennt und sich auch richtig verhält. Dabei hilft uns immer mehr die Digitalisierung. Anhand von Klimadaten kann die Hitzebelastung im Stadtgebiet analysiert werden. Quartiersbezogene Daten helfen, Gebiete mit einem hohen Anteil von Risikogruppen zu identifizieren. Daten sind deshalb eine zentrale Grundlage für die Erarbeitung eines Hitzeaktionsplans. Trotz dieser vielen Maßnahmen, die wir treffen können, müssen wir beim Thema Hitzeschutz noch viel lernen. Sensibilisierung, Aufklärung und Unterstützung aller Bürger müssen unsere zentralen Ziele sein. Hitzevorsorge und Schutz sind Querschnittsthemen. Konzepte und Maßnahmen betreffen die Bereiche Gesundheit, Soziales sowie Grün und auch Freiraumplanung. Dies kann aber nur gelingen im Zusammenschluss mit lokalen gesellschaftlichen Akteuren wie Ärzten, Kitas, Schulen, den Einrichtungen des Gesundheitswesens, den Krankenkassen, dem Rettungswesen, der Zivilgesellschaft und den Planern und Architekten, damit Hitze nicht krank macht und wir alle weiterhin cool durch den Sommer kommen. Vielen Dank.
Schönen Dank. Herr Dr. Thiele, bitte.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 1996 bin ich im Rat der Stadt Osnabrück. 1999 haben Hans-Albrecht Dicke und ich uns schon gesagt, Leute, wir müssen mehr begrünen in dieser Stadt. Wir wollten mehr Gründächer durchsetzen. Das hat leider nicht so geklappt, wie wir das gerne gewollt haben, sondern es sind viele neue sogenannte Nassdächer oder Teerdächer entstanden, das wirklich für das Innenstadtklima eine Katastrophe ist. Wir sind jetzt ein bisschen auf einen weiteren Weg gekommen, du hast es vorhin schon angesprochen, aber wir sind weit entfernt davon, dass es wirklich gut ist. Stattdessen machen wir immer noch, dass wir Betonklötze aufbauen oder Bäume abhacken, wie auch am Klinikum. Das ist einfach nach außen nicht mehr zu vermitteln. Und es ist, ja, ich kann das nur so sagen, es ist schon sehr interessant, wie das so teilweise läuft. Und dann sich ein grünes Label umhängen, ist schwierig. Deswegen ist es auch so, dass es natürlich für uns nach wie vor ein Thema ist, wir müssen uns die Wertigkeit angucken. Wir müssen gucken, wo wir welche Schwerpunkte setzen. Und der Schwerpunkt muss sein, dort womöglich so viel Grün hinzubekommen, wie wir Grün bekommen können. Deswegen darf man auch grüne Finger nicht antasten. Deswegen müssen wir sehen, dass wir eben Fassadenbegrünung machen. Deswegen ist das, was Irene Thiel und ich damals schon auf den Weg mitgebracht haben, nämlich die Versorgung mit den Trinkwasserbrunnen, das ja schon Ewigkeiten her ist auch wieder, dass wir das weiter fortbringen. Genauso ist es, wie wir das auch schon gemeinsam beschlossen haben, an einer Stelle eben mit dieser Fassadenbegrünung. Das bringt richtig was. Was aber leider nichts bringt und worüber wir uns eben auch Gedanken machen müssen, ist natürlich die Solaranlagen. Die Solaranlagen werden mehr Hitze in die Städte bringen. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Dafür müssen wir Kompensation schaffen. Dafür müssen wir auch überlegen, dass neue technische Lösungen möglicherweise dafür sorgen, dass es, ich sag mal, Green Solar und Cool Solar geben wird. Das ist aber bisher noch nicht so. Das werden wir also noch weiter entwickeln müssen und weiter planen müssen. Alle, die wir sonst als Firmen haben, zum Beispiel im Hafen, müssen wir dazu über Programme aufrufen, eben mehr Dachbegrünung zu machen. Die Parkplätze, die wir haben wir ja alle schon gesagt, müssen wir immer versicherungsfrei machen und so weiter und so fort. Aber wir müssen sie eben auch beschatten. Und dafür sind die Bäume eben so wichtig. Deswegen sind Bäume in dieser Stadt einer der wichtigsten Punkte. Deswegen sind für uns die grünen Finger unantastbar. Deswegen müssen wir überlegen, wenn wir neue Baugebiete oder etwas erschließen, dass wir so etwas nicht anrühren, denn das ist Zukunft für die Menschen. Kaltluftentstehungsschneisen sind total wichtig. Auch da muss eine vernünftige Planung her. Ich denke nur an Finkenhügel. Ich denke nur daran, dass Menschen meinten, wir müssten unbedingt eine Westumgehung machen, die wieder auch einen Block macht. Wir haben mit der A33 auf der anderen Seite ein Problem, dass eben die Kaltentstehungsflächen teilweise abgeschnitten werden von der Stadt. Da müssen wir intelligente Lösungen schaffen, da müssen wir gemeinsam dran arbeiten.
Herr Dr. Thiele.
Das ist angewandte Hitzeschutz für alle Bürger. Ich danke den anderen, die den medizinischen Teil übernommen haben. Den brauchte ich dann nicht zu übernehmen. Danke.
So, wir haben jetzt noch 4 Wortmeldungen. Bin gespannt, ob wir die noch alle schaffen. Also auf der Liste stehen theoretisch noch Herr Sandfort, Frau Balks-Lehmann, Frau Meyer-Leive und Herr Dr. Geers. Vielleicht wir mal Gast geben.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, verehrte Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Deswegen beschränke ich mich jetzt mal auf einige neue Aspekte. Ja, wer hätte vor Jahrzehnten gedacht, dass im Osnabrücker Land Weinanbau möglich wird? Das ist ja an sich nicht schlechtes, aber das ist ja ein Kennzeichen der Hitze. Oder im letzten Sommer zum Beispiel, im Juni schon, sah mein Garten eher aus wie eine Steppe als wie ein grüner, schöner Rasen, weil das Bewässern ja zu Recht auch nicht möglich war. Also von daher ist das für uns alle spürbar. Meine Mutter ist im 91. Lebensjahr. Sie lebt in einer stationären Pflegeeinrichtung und wird dort trotz der angespannten Situation in der Altenpflege eigentlich ganz gut versorgt. Insbesondere an heißen Tagen wird nämlich in stationären Altenhilfeeinrichtungen sehr wohl darauf geachtet, dass die Bewohnerinnen und Bewohner genügend Flüssigkeit zu sich nehmen. Also von daher sind die Menschen, die in stationären Einrichtungen sind, erstmal gut versorgt. Aber das ist nur ein Bruchteil der älteren Menschen. Die meisten leben ja zu Hause und sind oft auch alleine und vereinsamt. Und wer kümmert sich um diese Menschen? Auch wie kriegen wir die Kommunikation zu diesen Menschen hin? Die haben kein Internet oder lesen auch nicht mehr alle die Zeitung. Also das ist ein Riesenthema. Und die anderen vulnerablen Personengruppen sind gerade schon genannt worden. Auch das, was für gesundheitliche Auswirkungen durch die Klimakrise entsteht. Aber ich möchte noch auf einen anderen Punkt hinweisen, nämlich dass in der Psychologie zum Beispiel auch Zusammenhänge beschrieben werden, nämlich dass die Auswirkungen der Klimakrise kurzfristige bis andauernde Belastungen bedeuten, die zu einem vermehrten sozialen Rückzug führen. Also die Vereinsamung dadurch verstärkt wird. Hitzeschutz, das ist eine Querschnittsaufgabe, wo wir auch als Stadt unseren Anteil leisten müssen. Und es sind jetzt schon viele gute Beispiele genannt worden. Frau Jakobsen hat die aus dem Sozialausschuss vorhin zitiert. Ich möchte noch ein Beispiel hinzufügen. Und zwar, weiß nicht, wer das beobachtet hat in den letzten Wochen, es gibt ja den neuen schönen Platz der Städtefreundschaften an der Volkshochschule. Und dieser Platz, der erfreut sich großer Beliebtheit. Und zwar nicht nur dann, wenn es heiß ist, aber gerade dann, weil da gibt es viel Schatten, da gibt es Wasser und Wasser trägt auch zur Abkühlung bei. Und wir benötigen solche Oasen noch viel mehr als wie bisher, damit wir solche Räume schaffen, wo sich Menschen aufhalten können und erholen können. Vielen Dank.
Besten Dank, Frau Balk-Lehmer, bitte.
Ja, Frau Oberbürgermeisterin, Herr Ratsvorsitzender, liebe Ratskolleginnen und Kollegen, es ist eigentlich schon sehr viel gesagt worden. Und jetzt muss ich mal überlegen, was ich dann vielleicht noch Spannendes hinzufügen kann. Ich würde gerne aufgreifen, was auch Frau Kemmerling so betont hat. Der Umbau der Stadt von Grau nach Grün. Es gibt das Stadtprogramm Grün statt Grau. Das geht also in die Richtung und fördert eben vor allen Dingen Privatinitiativen. Wir alle, insbesondere aber Menschen, die besonders unter sommerlicher Hitze in der Stadt leiden, brauchen schnell erreichbare wohnortnahe Oasen. Das ist heute auch schon gesagt worden. Und darauf hebt insbesondere auch die Planungshinweiskarte des Klimaaktionsplans hin. Das lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken und zu sehen, wo denn solche Oasen dann auch fehlen, gerade in den Bereichen, wo sie besonders notwendig sind. Wir haben, das sagte auch Frau Kemmerling schon, eine Fülle von sehr vorbildlichen Konzepten. Das Problem ist, dass wir sie wirklich jetzt in die Umsetzung bringen müssen. Und an einer Stelle, und das mache ich jetzt auch sehr kurz, da haben wir was Vorbildliches. Sie haben eben schon erwähnt den Platz der Städtefreundschaften, der schon fertig ist. Wir beschäftigen uns demnächst mit dem Umbau des Pastor-Kavel-Platzes, heute ja auch auf der Tagesordnung. Und hier wird auch ein sehr unwirtlicher, eben asphaltierter Platz zu einer grünen Oase, zu einer grünen Begegnungsstätte umgebaut werden, der dann eben gerade im Schinkel, der so stark eben auch besiedelt ist und gerade älteren Menschen dann zur Verfügung steht. Ich möchte aber ganz kurz von den Blick auch noch mal wenden von der Innenstadt, wo es natürlich sehr viele Möglichkeiten gibt, unsere grünen Anlagen auch noch klimafreundlicher oder klimakomfortabler, so heißt es im Freiraumentwicklungskonzept, zu entwickeln, mit vielen tollen Maßnahmen. Ich will mal nur so ein paar Stichworte nennen, wie grüne Wartezimmer an ÖPNV-Haltestellen zum Beispiel. Das ist nochmal so ein Thema, was mir da aufgefallen ist, und andere Möglichkeiten. Aber ich möchte nochmal den Blick eben kurz eben auch in den Außenbereich wenden. Da ist es uns ja auch hinlänglich bekannt, dass in den Wäldern, den Äckern und den Grünländern in Stadtnähe und am Stadtrand die Kaltluft produziert wird, die über die grünen Finger bis in das Zentrum in unserer Stadt gelangen. Außerdem sind sie für die Wasserspeicherung unverzichtbare Räume. Diese Funktionen sind uns nicht zuletzt durch das gesamtstädtische Klimagutachten von 2017 und das Grüne Fingerkonzept wissenschaftlich belegt. Wir müssen also alles daran setzen, uns diese essentiellen Räume für unser Stadtklima und damit für ein gesundes Wohnumfeld zu erhalten und zu entwickeln. Die Inanspruchnahme, und das hat Herr Dr. Thiele ja auch eben schon gesagt, für bauliche Zwecke müssen wir unter dem Vorrang des Erhalts dieser Funktion sehr sorgfältig prüfen und weitestgehend vermeiden. Meine Liste kann aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit jetzt natürlich nicht vollständig sein. Und ich sage auch, wir müssen jetzt in die Umsetzung kommen. Nicht zuletzt möchte ich diesen Appell an die Verwaltung, an uns Ratsentscheidende natürlich, aber auch an die Mitbürgerinnen und Mitbürger richten, die in ihre privaten Gärten ja auch etwas für diese Klimaanpassung tun können und Schottergärten vermeiden können, pflegeleichte Einfahrtsbereiche, die versiegelt sind, entsiegeln und letztendlich auch mal einen Baum
pflanzen.
Dann tun sie auch etwas Gutes für ihre Nachbarn. Vielen Dank.
Frau Meyer-Leiber, bitte. Und ich bitte, die Zeit einzuhalten, dann kommen wir zu Herrn Gers auch noch und dann halten wir unsere halbe Stunde.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Ratskolleginnen und Kollegen. Die erste Hitzewelle des Jahres liegt gerade hinter uns und mit dem Klimawandel ist natürlich eine Zunahme von extremen Hitzetagen wahrscheinlicher geworden. Welche Aufgaben der Hitzeschutzplan aus dem Hause Lauterbach für die Kommunen mit sich bringen wird, steht jetzt im Detail noch nicht fest. Aber wir meinen, Hitzeschutz kann nur als Daueraufgabe für die Kommunen und ihre Entscheidungsträger verstanden werden. So sollten Städte natürlich mit ausreichend Grünflächen und Bäumen versehen werden und nicht wie hier in Osnabrück, wo wir den Erhalt der grünen Finger beschließen, um sie dann im nächsten Atemzug wieder anzuknabbern. Denn die sind sehr wichtig, damit ausreichend Kaltluft in die Stadt strömt. Große, stark versiegelte Flächen mit wenig Grün sind Plätze mit geringer Aufenthaltsqualität. Bäume und Grünflächen in Städten benötigen regelmäßig Pflege. Und diese Pflege muss ausreichend und durch entsprechendes Fachpersonal erfolgen. Es ist natürlich viel einfacher, hunderte von Betonklötzen auf Flächen zu stellen, anstatt diese entsprechend zu bepflanzen und zu pflegen. Auch am Bahnhof kann der Bürger derzeit staunen, wenn er in der prallen Sonne neben vertrockneten Wildkräutern sitzt, während die restlichen verbliebenen Bäume als Fahrradständer dienen. Das dient weder dem Hitzeschutz noch hat es Aufenthaltsqualität. Brunnen, Trinkbrunnen, Wasserspiele können zur Abkühlung in Städten beitragen. An Plätzen, wo sich viele Menschen aufhalten, zum Beispiel am Bahnhofsvorplatz, aber auch am Robbenbruchsee oder am Eingang zum Zoo, wäre dies eine Bereicherung, bedeutet aber natürlich auch Folgekosten. Nicht auszudenken wären dann auch noch Sitzgelegenheiten, wenn die in ausreichender Anzahl hinzukämen und nicht einfach verschwinden, wie derzeit zum Beispiel im Schlossgarten. Unsere Neubauviertel sollten nicht aussehen wie Bauklötze oder Fremdkörper. Häufig extrem verdichtet mit alibimäßigen Mini-Grünflächen. Das Landwehrviertel ist beispielsweise noch nicht vollständig bebaut. Aber wer jetzt einen Spaziergang bei viel Sonne dort wagt, der kann sich überzeugen davon, dass er kaum schattenspendende Bäume und Plätze finden wird. Und unsere städtischen Gebäude müssen wir energetisch fit machen und zusätzlich mit den entsprechenden Beschattungsmöglichkeiten für einen ausreichenden Hitzeschutz versehen. Nicht nur die Bürgerinnen und Bürger müssen für den Hitzeschutz sensibilisiert werden, sondern Hitzeschutz ist von kommunalpolitischem Interesse und die Entscheidungsträger aus Verwaltung und Politik können darauf Einfluss nehmen und aktiv gestalten. Danke.
Schönen Dank, Frau Meyer-Leibe. Herr Dr. Gers, bitte.
Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen. Ich fasse mich kurz. Es ist das meiste gesagt. Ich wollte nur noch darauf hinweisen, das Phänomen, mit dem wir es zu tun haben, wird uns nicht mehr verlassen. Es wird keine Zeit geben, die wir jetzt durchstehen müssen und danach ist alles wieder normal. Das, was wir hatten, der Sommer, den wir kennen, der kehrt nie zurück. Nicht solange wir leben und mehrere Generationen nach uns. Deshalb müssen wir sowohl kurzfristige Brunnen und Ähnliches, was hier gesagt wurde, als auch langfristige Maßnahmen immer im Auge behalten dabei. Ich kann es nicht verstehen, dass angesichts dieser Entwicklung, die hier von allen im Übrigen überzeugend und in gleicher Richtung dargestellt wurde, wir hingehen wollen, und in nächster Zeit diverse Bäume an der Pagenstecher Straße erstmal umlegen, damit dort eine Schneise, wo jetzt noch Kaltluftströme möglich sind, der Erhitzung preisgegeben wird. So möchte ich das mal sagen. Aber das ist nur ein Beispiel. Worauf müssen wir achten? Wir haben in Zukunft große Vorhaben vor uns. Unter anderem werden auch wir uns mit einem Fernwärmenetz befassen müssen. Und ich rege an dieser Stelle an, dass nicht nur die Begrünung, sondern auch das entsprechende Wasser bei diesen Gelegenheiten vielleicht in Zisternen, die wir gleich mitbauen könnten, aufgefangen wird. Denn das Phänomen stellt sich ja folgendermaßen dar. Nach außergewöhnlich langer, intensiver Trockenheit ist die Gefahr groß, dass dann der Starkregen kommt. Das Wasser können wir dann aber im Moment gar nicht nutzen, weil es sofort verschwindet. Das dann aufzufangen und für die Bewässerung von Bäumen und Grünanlagen zu nutzen, das, denke ich, wäre durchaus ein Ziel, was wir verfolgen sollten. Danke.
Schönen Dank, Herr Dr. Gers. Die 30 Minuten sind damit durch und wir machen weiter in der Tagesordnung. Wir kommen zu Punkt 7. Empfehlungen des Verwaltungsausschusses. 7.1 Entgegennahme von Sponsoringleistungen und Zuwendungen. 7.1.1, Entschuldigung, ich musste war nicht so schnell hier bei der richtigen Vorlage. Sie haben eine Vorlage vorliegen. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist das einstimmig angenommen. 7.2 Osnabrücker Schulmuseum. Das ist, Entschuldigung, das habe ich dem Verwaltungsausschuss dann nicht erledigt. Damit ist dann 7.2.1 auch abgesetzt. Dann haben wir 7.3, Beteiligung der Stadt Osnabrück an dem Museum Industriekultur. Hier gibt es auch einen Änderungsantrag der FDP-UWG-Gruppe. Also haben Sie das Wort, bitte.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, den ersten Punkt haben wir jetzt ja erstmal für nächste Ratssitzung, übernächste Ratssitzung vielleicht beerdigt. Vielleicht gibt es eine Lösung, die wir dann sehen können. Aber da wir das noch nicht genau hundertprozentig wissen, was da kommen wird, haben wir gesagt, möchten wir gerne den Antrag bestehen lassen, damit, wenn es keine andere Lösung gibt, das Industriekulturmuseum sich darum bemüht, dieses Schulmuseum mit aufzunehmen in seine Räumlichkeiten. Wir halten das für einen ganz wichtigen Aspekt. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. Jeder weiß, wie wichtig das ist, auch für die Zukunft zu lernen. An alten Beispielen kann man lernen, wie man auch bestimmte Lebenssituationen anders meistern kann, wie man auch Regime schon in Schulen organisieren kann und wie man deswegen auch die Zukunft unserer Kinder ablesen kann, wenn wir sehen, woher Schule gekommen ist, wie Schule gemacht worden ist. Deswegen halten wir es für so wichtig, dass es bleibt und nicht dann irgendwann im Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwo sich her verdünnisiert, weil das kriegen wir teilweise nicht wieder, was wir da gehabt haben und was wir da haben. Und alles zu digitalisieren wäre zu wenig, weil das Anfassen, Sehen, Fühlen ist ein großer und wichtiger Aspekt für uns. Deswegen würden wir Sie bitten, diesen Antrag mitzutragen. Wenn es eine andere Lösung gibt, kann man das, denke ich, ja hinterher wieder einstampfen. Das ist ja nicht das Problem. Aber solange das nicht gibt, finde ich, ist das einer der Möglichkeiten und Räumlichkeiten, die wir haben. Und da wir jetzt einen Grundsatzbeschluss treffen zur Finanzierung des Industriekulturmuseums, halte ich es an dieser Stelle für geboten, dass wir deutlich sagen, wir wollen, dass das damit aufgenommen wird. Danke für die Aufmerksamkeit und Unterstützung, bitte.
Dankeschön. Dann habe ich jetzt Herrn Dr. Brickwerde, Herrn Bracke und Herrn Schlatermund.
Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, also das Anliegen der FDP, einen Ort für das Schulmuseum zu finden, ist gut. Aber wir haben den Punkt ja heute abgesetzt, weil es alternative Standorte gibt, die noch besser sind, nämlich mitten in der Stadt, in der Nähe von Schulen, gut angebunden, gut erreichbar. Und die Verwaltung wird diese Standorte ja gemeinsam mit dem Verein Osnabrücker Schulmuseum prüfen. Der Antrag, dem können wir aber sowieso deswegen nicht zustimmen, weil es sich hier um einen selbstständigen e.V. handelt. Die Stadt Osnabrück kann nicht beschließen, das Osnabrücker Schulmuseum in das Museum für Industriekultur zu integrieren, weil das eine selbstständige Entscheidung des Vereins ist. Wenn er das möchte, kann er das beim MIG und der Stadt beantragen und dann kann man das machen. Aber wenn der Verein sagt, wir haben einen besseren Standort und bitten die Stadt da um Unterstützung, dann muss zwischen Verein und Stadt das geprüft werden. Also wir können das heute auf jeden Fall, diesen FDP-Antrag, nicht beschließen. Ich möchte aber sagen, dass er in guter Absicht gestellt worden ist, um hier für Schulmuseum was zu tun. Und deswegen, also keine Kritik daran von an der Absicht. Ich möchte aber zu dem Thema Museum Industriekultur, Beteiligung der Stadt noch gerne eines sagen. Es ist mir sehr wichtig, wenn wir heute einen Grundsatzbeschluss fassen, den ich auch für richtig halte, dass wir aber die Sparkasse Osnabrück und die Sparkassenstiftung nicht aus ihrer prioritären Verantwortung für das Museum Industriekultur entlassen. Wir sollten nicht eine Kommunalisierung dieses sehr guten Museums anstreben, sondern wir sollten so weit unterstützen, dass das Museum sich gut weiterentwickeln kann, aber im Sinne eines subsidiären Ansatzes, erst der Trägerverein und die Sparkasse, die Sparkassenstiftung, und dann unterstützt die Stadt so weit, dass Qualität der Arbeit dort mit sehr guten Ausstellungen und qualifiziertem Personal gesichert werden kann. Das heißt also keine Mehrheitsbeteiligung, sondern eine Minderheitenbeteiligung, eine subsidiäre Unterstützung. Und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam diese Initiative des Vereins Museum Industriekultur, der Sparkasse, der Sparkassenstiftung hier gemeinsam prioritär sehen und die Stadt nicht im Sinne einer Kommunalisierung antritt, sondern einer Hilfe, damit es dort gut weitergeht.
Schönen Dank. Herr Bracke, bitte.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann mich dem Lob von Herrn Dr. Brickel an die FDP-Fraktion nicht anschließen, weil es gab ja den inhaltlich zutreffenden Änderungsantrag der FDP zum Punkt davor, da hätte er auch hingehört. An dieser Stelle fand ich das von Beginn an fehl am Platz, das will ich hier auch so deutlich sagen. Was wir hier heute beschließen sollen, ist die Verwaltung beauftragen, zur Stärkung und zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Museums, sich in Zukunft an der GmbH zu beteiligen. Und der Rat, davon gehe ich aus, wird diese Entscheidung, diesen Prüfauftrag, diesen Auftrag an die Verwaltung heute geben. Auch wenn im Ausschuss deutlich geworden ist, dass zur Frage, wie sieht das dann konkret aus, es durchaus ja noch offene Fragen gibt und auch, sagen wir mal, die Pläne, Museen mit GmbH zu führen, unterschiedlich erfolgreich in der Geschichte der Stadt sind. An dieser Stelle haben wir ein ausgesprochen erfolgreiches Museum, an dessen Sicherung und an dessen Fortkommen wir ein großes Interesse haben. Und gleichzeitig, und daraufhin hat der Dr. Brickwell richtig hingewiesen, geht es nicht darum, jetzt sozusagen anstelle der Sparkasse hier einzusteigen, sondern einen Weg zu finden, wie auch die Stadt zur Trägerschaft des Museums beitragen kann. Dennoch sind die Fragen, wie sieht dann diese Trägerschaft aus? Wie ist der Trägerverein, der im Moment auf eine bestimmte Weise strukturiert ist, wie soll der zukünftig aussehen? Diese Fragen sind noch nicht zu klären und die sind im Prozess zu klären. Deswegen ist das heute ein Grundsatzbeschluss, aber noch keine abschließende Entscheidung. Und insofern wäre jetzt heute eine abschließende Entscheidung, dass das Schulmuseum auf jeden Fall zu integrieren ist, Quatsch. Und deswegen würden wir den Änderungsantrag ablehnen. Vielen Dank.
Schönen Dank, Herr Bracke, Herr Schlattermund.
Ja, ich darf mich meinen beiden Vorrednern anschließen und fange auch mal gleich bei dem Änderungsantrag der FDP an. Tut mir leid, lieber Kollege Thiele, der Standort des Industriemuseums oder Museum Industriekultur wäre tatsächlich nicht geeignet. Wer sich dort auf dem Gelände auskennt, das tue ich von Anbeginn an, als es noch eine Ruine war, der weiß, dass dort gar keine Flächen dafür sind, um das unterzubringen. Und Frau Dr. Herholzer ist ja hier anwesend, weiß um die Schwierigkeiten, überhaupt dort noch Sachen zu lagern. Also da haben wir gar keinen Platz dafür. Und wenn, dann würden wir nicht garantieren können, dass überhaupt entsprechend das gesichert ist, weil in vielen Bereichen regnet es einfach rein. Jetzt aber zu der eigentlichen Vorlage. Ich glaube, die Vorlage ist sehr gut, denn sie ist geeignet endlich für eine Vorbereitung für diese spätere Beschlussfassung, die wir hoffentlich dann nach der Sommerpause auch treffen werden. Und ich möchte noch mal daran erinnern, dass nach den Anfängen, als das Museum noch, also der Standort Piesberg noch Teil des kulturgeschichtlichen Museums war, war das erstmal in der Konstellation sehr gut. Und danach dann, als es dann zu einer gemeinnützigen GmbH war, war es besonders gut, weil es gab dem Museum die Möglichkeiten, auch frei zu operieren. Flankiert durch flexible Kontakte zur Industrie, zur Wirtschaft, flankiert durch den eben angesprochenen Förderverein, da hatte ich die Gelegenheit, den damals vor 33 Jahren oder sowas mitzugründen, hatte das Museum auch die Chance, sich zu entfalten, ohne die Fesseln, muss ich auch mal so sagen, eventueller bürokratischer Hemmnisse. Also ich erinnere mich noch an viele Dinge, die dort sehr gut gelaufen sind. Rolf Spilker als der langjährige Direktor hat dort ja grandiose Aufbauarbeit gemacht. Ich erinnere nur mal daran, wer da oben mal war, hat gesehen, da war vorher kein Dach drauf. Das musste alles abgedichtet werden. Denken Sie bitte schön an das Mundloch und den Zugang, also den Stollen. All das sind Sachen, die wurden unter dieser Konstellation hervorragend vorangetrieben. So, und das Museum hat, das muss man auch dazu sagen, eine hervorragende Förderkulisse, wie das heute so schön heißt, entwickeln können. Es ist also viel Geld auch in dieses Objekt geflossen. So, es ist ein toller Standort, der hat auch ein Entwicklungspotenzial, das ist gerade gesagt worden. Aber die Grundfinanzierung, die muss tatsächlich gesichert werden. Und da denke ich, ist eine Professionalisierung erforderlich. Und lieber Kollege Brickwede, die Priorisierung der Sparkasse, die ist ja nicht deshalb weg. Aber ich glaube, wenn wir einen Einfluss haben als Stadt, dann haben wir auch Möglichkeiten, die Entwicklung in die Zukunft zu bringen. Das wird dann vielleicht für Frau Hierholzer nicht immer ganz so einfach sein, wie das jetzt noch ist. Da gibt es manche Möglichkeiten, die wir als Förderverein so auch unterstützen können. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Was ich allerdings auch noch sagen möchte, ist, die personelle Lage müssen wir natürlich dann auch im Auge haben, wenn wir hier mehr Verantwortung haben. Denn das Museum ist nicht gerade üppig personell ausgestattet. Das sage ich schon mal an dieser Stelle. Heute ist es, glaube ich, der richtige Zeitpunkt für die Stadt, wieder mehr Einfluss zu nehmen. Und insofern werden wir diesen Antrag auf jeden Fall unterstützen. Vielen Dank.
Schönen Dank. Jetzt habe ich noch Frau Neumann und sonst keine Wortmeldung mehr. Dann würde ich die Rednerliste schließen.
Es ist alles gesagt worden. Ich ziehe zurück.
Das ist gut. Dann kommen wir zur Abstimmung. Dann kommen wir zunächst zum Änderungsantrag der FDP 7.3.1. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Das ist die FDP. Gegenstimmen. Das ist die CDU. Bob. Grüne SPD Volt und die Linke Carla Wefel. Okay, dann kommen wir zu dem Originalantrag, zu der Vorlage. Wer stimmt der zu? Bitte ums Handzeichen. Abgesetzt war der Punkt davor. Also dieser Punkt ist nach wie vor drauf, sonst hätten wir auch keinen Änderungsantrag beraten ohne einen Originalantrag. Ne? Also, wer diesem Antrag, ja, heute ist zwar Siebenschläfer, aber, ne? Also, wer diesem Originalantrag zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Das ist Grüne SPD Volt, Linke Carla Wefel, Bob sehe ich jetzt nicht, CDU und FDP, ja. Enthaltung? Bob, ja, gehe ich mal von aus, ist ja ihr. Okay, ist damit angenommen. Dann kommen wir zum Punkt 7.13. Neubau der Friedensschule. War im Betriebsausschuss und im Finanzausschuss wie im Schulausschuss ohne Empfehlung. Und jetzt habe ich Wortmeldungen. Als erster Herr Bajus, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Die Friedensschule und auch das Gesamtkonzept der Oberschulen war ja schon oft hier Thema im Rat. Und zuletzt haben wir mit uns gerungen. Das hatte finanzpolitische Gründe, das hatte aber auch viele pädagogische Gründe, Fragen von dem Recht auf Bildung von Kindern in dieser Stadt. Und das Ringen hat damit zu tun, dass wir alle von Haushaltszahlen ausgegangen sind, die sich dann im Nachhinein als nicht so gravierend ausgewirkt haben. Aber ich glaube schon, dass die Debatte angemessen war. Und die Debatte war auch fachlich orientiert und hatte eben im Mittelpunkt das Wohl der Schülerinnen und Schüler. Jetzt stehen wir erneut vor einer Entscheidung, nämlich an einer konkreten Umsetzung. Und bei allem Respekt, es gibt auch hier wieder erneut unterschiedliche Auffassungen. Und das kann ich auch verstehen. Die finanzpolitischen Probleme in diesem Jahr haben sich gelöst, aber keineswegs in der Perspektive. Das, was uns an Gewerbesteuerprognosen berichtet wird, ist wiederum ganz negativ. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist ja eine andere Geschichte. Darüber wird finanzpolitisch ja auch nochmal grundsätzlich zu reden sein, wie in dieser Stadt geplant und dann auf dieser Basis auch seriös debattiert werden kann. Wichtig ist mir was anderes. Es gibt hier keine einfache Lösung und auch nicht einfach eine richtige. Es gibt eine Empfehlung der Fachverwaltung, kombiniert mit der Empfehlung der Verwaltung, die hier für Liegenschaften zuständig ist. Es gibt eine Unterstützung der Schulleitung und das ist die Variante mit der kleineren Turnhalle. Ja, richtig ist, das ist auch die kostengünstigere Lösung. Aber die Entscheidung, ob man für eine 1,5-Feldhalle oder für eine 2-Feldhalle ist, ist keine finanzpolitische, nicht nach dem, was wir hier miteinander gerungen haben, sondern sie ist, das allenfalls in zweiter Linie, sondern sie ist vor allem in erster Linie eine Frage, was gönne ich den Kindern für einen Schulhof? Und ich gehe hier mit einer 2-Feldhalle an den Schulhof ran, weil der Platz in der Innenstadt ist begrenzt und nehme ihm 400 Quadratmeter. Meine Damen und Herren, das ist ein Mehrfaches von diesem Raum. Und wer Kinder kennt und ihr Bewegungsbedürfnis, der weiß, dass dies täglich, stündlich, zu jeder Zeit ausgelebt werden muss und nicht nur in den 2 Stunden Sportunterricht, die ich die Woche habe. Das heißt, die Frage ist, liefern wir eine hochqualitative Halle und dass der organisierte Sport in dieser Stadt jede zusätzliche Hallenkapazitäten gut findet, sei ja unbenommen. Aber das hier ist keine sportpolitische Entscheidung, sondern eine schulpolitische. Es geht also um das Recht von Kindern in der Schule, anständigen Bewegungsraum zu haben. Und wer hier heute für eine 2-Feldhalle plädiert, der reduziert dieses Recht auf das Minimum, was den Empfehlungen der Schulpädagogik noch entspricht. Ich weiß, dass man auf der anderen Seite auch andersrum argumentieren kann, aber wir tun das überwiegend nicht. Und das ist deswegen eine schwierige Debatte, weil Sie heute erleben werden, dass auch sehr unterschiedlich quer durch die Fraktionen abgestimmt wird. Ich bitte Sie aber zu bedenken, was ist das, was ich als Schülerin, als Schüler am Ende häufiger nutzen werde? Einen besseren Schulhof oder eine bessere Turnhalle? Das ist keine leichte Entscheidung, aber eine Entscheidung, die nur hier am Ende gefällt werden kann und muss. Und ich finde, nach den Debatten, die wir gehabt haben, die wir uns allen nicht leicht getan haben, ist es Zeit, diese Entscheidung zu fällen. Und für mich kann die Entscheidung nur für den alltäglichen Bewegungsdrang der Kinder gefällt werden. Und der ist zweifelsohne der größere Schulhof. Vielen Dank.
Schönen Dank, Herr Bajos. Herr Görtemöller.
Ja, Frau Oberbürgermeisterin, Herr Ratsvorsitzender, meine Damen und Herren. Im Februar dieses Jahres hat der Rat im Rahmen der Diskussion um den Neubau der Friedensschule einstimmig für den Bau einer 2-Feldhalle votiert. Jetzt liegt uns ein Verwaltungsvorschlag geplant mit einer 1,5-Feldhalle vor, begründet unter anderem mit dem Einverständnis der Schulleitung. Die sagen, die Halle wäre so für den curricularen Schulsport zu nutzen. Und der sportfachlichen Einschätzung des SSB, die 1,5-Feldhalle wäre ein Gewinn für den Osnabrücker Vereinssport. Das hat uns auch erstmal überzeugt. Aber wenn man denn bei den Akteuren etwas genauer nachhakt, dann klingt das gar nicht mehr so begeistert. Dann fühlen die schon sich ein bisschen eingeschränkt und hätten gerne auch diese 2-Feldhalle. Eine weitere Begründung für die 1,5-Feldhalle ist 1 Million Euro günstiger als die 2-Feldhalle. Da frage ich mich schon, gibt es bei einem 58-Millionen-Objekt keine anderen Sparpotenziale? Muss man die 1 Million beim Sport wegnehmen? Also das sehe ich nicht so. Und nach dem Votum der hinzugewählten Mitglieder im Schul- und Sportausschuss letzte Woche Mittwoch, und das sind so ungefähr 10 aus allen Bereichen, die sich alle für eine 2-Feldhalle ausgesprochen haben, möchten wir im Interesse der Schülerinnen und Schüler und des Osnabrücker Sports noch einmal den Versuch starten und Sie bitten, mit uns für die Alternative F einer 2-Feld-Sporthalle zu stimmen. Dazu muss ich einen mündlichen Änderungsantrag stellen. Also, ich beantrage die Alternative F zum Beschlussvorschlag, Errichtung einer 2-Feld-Sporthalle vorrangig abzustimmen. Dankeschön.
Herr Seidler.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich erinnere mich noch gerne an die Sitzung vom 7.2. des Schulsportausschusses hier in diesem Saal. die sehr vehement, aber auch sehr sachlich geführt worden ist. Und ich freue mich zunächst mal darüber, dass wir heute zu anderen Ergebnissen kommen, als die, die damals auf dem Tisch gelegen haben, als es angeblich seitens der Verwaltung hieß, es geht nicht anders, wir können das so nicht machen. Und die Aufforderung an die Verwaltung war damals, wir wollen das aber und jetzt sehen wir, es geht doch. Lösungen sind also möglich, anders als so, wie sie damals am 17.02. vorgestellt worden sind. Als FDP-Fraktion stimmen wir dem Änderungsantrag der SPD zu, weil wir auch der Auffassung sind, dass eine Zweifeldhalle hier besser ist, dass eine zentrale Stelle in der Stadt, die damit auch von der Schule besser genutzt werden kann. Es kann mehr Sportunterricht stattfinden, es kann mehr Bewegung der Schülerinnen zu den entsprechenden Sportstunden stattfinden. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind wesentlich größer und von daher ist das eine Vielfalt von Bewegungen, die dort stattfinden kann. Und wenn Sie, Herr Bajos, hier heute sagen, diejenigen, die sich für eine Zweifeldhalle einsetzen, die nehmen den Kindern das Recht auf Bewegung, das ist schlicht Unsinn. Zweifeld-Sporthallen haben mehr Bewegungsmöglichkeiten, weil sie mehr Raum haben. Auch nach der Schule können dort andere Sportveranstaltungen stattfinden mit wesentlich mehr Bewegungen. Und die Schulhoffläche ist im Winter sicherlich eher reduziert als im Sommer wahrzunehmen. Von daher können wir dem Argument so nicht folgen. Wir stimmen dem SPD-Antrag zu. Danke.
Herr Spree.
Und sehr geehrter Frau Schiller. Sehr geehrter Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Ratskolleginnen. Wir bauen an dem Standort eine Schule für die nächsten 70 bis 80 Jahre. Mit dem aktuellen Vorschlag der Verwaltung verbauen wir uns eine Riesenchance für die Zukunft des Sports und des Schulstandortes in unserer Stadt. Mir sind die hitzigen Debatten wie Herrn Seidler im Februar immer noch bekannt um den Bau der Sporthalle und die Kostensteigerung ebenso. Die Verwaltung hat vorgeschlagen, auf eine Sporthalle komplett zu verzichten, aber machen wir uns doch nichts vor. Weiter aufgrund von finanziellen Zwängen die Handbremse anzuziehen, ist an diesem Punkt der falsche Ansatz. Die heutige Debatte war uns im Februar schon bekannt. Dann hätten wir die Sporthalle damals auch einfach gleich in den Keller versenken sollen. Die Verwaltung war damals aufgefordert, Einsparmöglichkeiten zu finden im gesamten Schulgebäude. Wir sparen aktuell bereits 3 Millionen ohne der Unterkellerung. Mit dem Wegfall der Förderschule kommen wir auf 4,6. Insgesamt werden derzeit 7,6 Millionen gespart. Irgendwann muss doch das Sparen einmal aufhören. Und vor allem, wie die Verwaltung ja auch selbst schreibt, zwar mit anderen Worten, bei einem Blick in die Glaskugel finde ich es echt schwierig. Ja, ich weiß, lieber Herr Bajos, eine größere Sporthalle geht auf die Kosten des Schulhofes und dies ist für viele Anwesende hier ein ausschlaggebender Punkt. Aber schauen Sie sich doch mal das Konzept der Friedensschule an. Die Oberschule geht nicht den klassischen Weg, wie es hier viele aus ihren alten Schulzeiten kennen, sondern sie geht einen anderen Weg. Sie ist freier in ihrer Gestaltung und im Konzept und sie passt sich den gegebenen Räumlichkeiten an. Wer die Schule besucht hat und sieht es bereits jetzt in der Praxis, was sie aus den wenigen Möglichkeiten, die sie jetzt haben, machen. Wir haben den Bolzplatz und den Spielplatz nebenan. Warum schaffen wir hier nicht einfach pragmatische Lösungen und kennen diese Flächen als Schulhof an? Das ist ein Meer von über 2000 Quadratmetern. Warum öffnen wir nicht die Sporthalle in der Pause? Letztlich gibt es auch vom Land Niedersachsen geförderte Möglichkeiten, bewegte Räume zu schaffen, Stichwort bewegte Schulen. Ziel muss es doch sein, die verkleinerten Pausenflächen so zu nutzen, dass sie mehr auf auffordernde Aktivitäten ausgelegt ist und wir mehr Bewegungsräume im Schulgebäude schaffen. Die Schulpausen finden allein nicht mehr im Schulhof statt, sondern auch im Gebäude. Mit der Vergrößerung schaffen wir auch wieder mehr Bewegungsraum für den Sportunterricht und wirken so dem aktuellen Bewegungsmangel im Sportunterricht präventiv entgegen. Seien wir doch mal ehrlich, wir bauen hier eine Sporthalle inmitten der Stadt, die für alle Sportvereine und alle Menschen dieser Stadt gut erreichbar ist. Im Zentrum gibt es neben der Schlosswehrhalle keine vergleichbare Halle dieser Größenordnung. Keine vergleichbare moderne Halle dieser Größenordnung. Und sie kann doch auch für andere Veranstaltungen... Ich habe euch auch zu Ende reden lassen, ich würde auch gerne zum Punkt kommen wollen. Ich kann das auch ganz ein bisschen verzögern. Also, worauf ich zu sprechen wollte. Wir haben eine unfassbar gute Lage. Und diese Sporthalle...
Die 3 Minuten sind rum.
Ja, also, liebe Ratskolleginnen, ich komme zum Punkt. Es wäre eine weitsichtig sowie schul- und sportpolitisch kluge Entscheidung, sich heute für die Zweifeld-Sporthalle zu entscheiden. Damit setzen wir nicht nur ein Zeichen für den Sport dieser Stadt, sondern auch für einen guten Schulstandort. Nämlich genau das haben die Schülerinnen vor Ort verdient. Danke.